Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. In der folgenden halben Stunde unterhalten wir Sie wieder mit Beiträgen unserer beliebten Wochenendrubriken. Doch zunächst hören Sie wie gewohnt unseren Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Am Freitag und Samstag vergangener Woche fanden in Tschechien die Kommunal- und Senatswahlen statt. Dabei hat die Regierungskoalition ihre Mehrheit in der oberen Parlamentskammer verloren. Immerhin 8 Senatssitze werden von Kandidaten der bisher außerparlamentarischen Parteien und von parteilosen Kandidaten besetzt. Die Wahlbeteiligung lag bei 32,5%. Auch bei den Kommunalwahlen haben sich die parteilosen Kandidaten in den Vordergrund geschoben. Fast 55% der 62.000 Sitze in den Kommunen werden nunmehr von ihnen besetzt. Zu den Wahlurnen kamen knapp 43,4% der tschechischen Bürger. Der von der tschechischen Regierung am Sonntag ausgearbeitete Gesetzentwurf, nachdem eine Beteiligung von Einheiten der US Air Force an den Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen zur Überwachung des Luftraumes der Tschechischen Republik während des NATO-Gipfels Mitte November in Prag ermöglicht werden soll, wird im Eilverfahren behandelt. Das Abgeordnetenhaus hat den Regierungsentwurf am Donnerstag bereits gebilligt. Der Senat wird sich in der kommenden Woche mit ihm befassen. 90% der Kosten, die mit dem Schutz des tschechischen Luftraumes in der zweiten Novemberhälfte verbunden sind, werden von den Vereinigten Staaten gedeckt. Die Beneš-Dekrete stellen aus der Sicht des europäischen Rechts für die Aufnahme der Tschechischen Republik in die Europäische Union kein Hindernis dar. Darauf einigten sich am Dienstag die Abgeordneten des Außenpolitischen Ausschusses des Europäischen Parlaments. Dabei haben sie auf die deutsch-tschechische Deklaration aus dem Jahre 1997 hingewiesen und angemerkt, dass eine politische Geste seitens der Tschechischen Republik im Sinne dieser Deklaration angemessen sei. Für Verwunderung bei der tschechischen Diplomatie hat die Ankündigung der Präsidenten von Weißrussland und der Ukraine, Alexander Lukaschenko und Leonid Kutschma, gesorgt, den NATO-Gipfel am 21. und 22. November in Prag besuchen zu wollen. Kein NATO-Offizieller habe Interesse an einem Treffen mit den beiden umstrittenen Politikern signalisiert, meldete am Dienstag die Nachrichtenagentur DPA. Tschechiens Außenminister Cyril Svoboda hat nicht ausgeschlossen, dass die tschechische Regierung dem als Diktator eingestuften Lukaschenko die Erteilung eines Visums verweigern wird. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat am Donnerstag die Behandlung des staatlichen Haushaltsentwurfs für das Jahr 2003 eröffnet. Der Regierungsentwurf sieht ein Defizit in Höhe von rund 111 Milliarden Kronen, ca. 3,7 Milliarden Euro vor. Soweit unsere Wochenschau.
Das Jahr 2002 kann man in der Tschechischen Republik getrost als Superwahljahr bezeichnen. Erst im Juni gab es hierzulande Parlamentswahlen und nun Ende Oktober und Anfang November fanden Senats- und gleichzeitig auch Kommunalwahlen statt. Politisch spannende Zeiten also für das Land. Doch wenn wir uns nun den jüngsten Urnengängen zu, also den Wahlen zum Senat und in die Gemeindevertretungen. Über den Hergang, deren Ergebnisse und deren Bedeutung hören Sie mehr im folgenden Schauplatz von Gerald Schubert. Im Anschluss an dieser Sendereihe steht wie immer am Sonntag eine neue Ausgabe von Kultursalon auf unserem Programm.
Schauplatz. Hintergrundberichte zu aktuellen Themen.
Vor zwei Wochen fand die erste Runde der diesjährigen Senatswahlen statt, in der ein Drittel der Mandate des parlamentarischen Oberhauses, also genau 27 Sitze, neu vergeben wurden. Eine Woche später mussten dann in all jenen Wahlkreisen, in denen nicht schon in der ersten Runde einer der Kandidaten die absolute Mehrheit erlangte, Stichwahlen über den neu zu entsendenden Senator entscheiden. Und gleichzeitig mit diesen wurden im ganzen Land Kommunalwahlen abgehalten. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Ergebnisse. Von den 27 neu vergebenen Senatssitzen fallen 9 auf Kandidaten der rechtsliberalen Demokratischen Bürgerpartei ODS und 7 auf die Sozialdemokraten. Weiters ziehen ein Christdemokrat, ein Unionist, ein Kommunist und 8 unabhängige Kandidaten in den Senat ein. Vor allem Letzteres gilt als großer Erfolg. Man spricht bereits von einer Repersonalisierung der Politik, von der Übertragung der Verantwortung auf konkrete, verdienstvolle Personen und weg von den großen Parteien. So wurde etwa im Bezirk Brno-Brünn der Rektor der dortigen Masaryk-Universität Jiří Zlatuška in den Senat gewählt oder im ersten Prager Stadtbezirk Martin Mejstřík, einer der Studentenführer der sogenannten Samtenen Revolution des Jahres 1989. und die Kommunalwahlen, sie brachten ebenfalls in erster Linie einen Sieg der unabhängigen Kandidaten. Doch abseits der Zahlen und Namen, wer sind nun die wirklichen Sieger dieser Wahlen und welche Bedeutung haben sie für die unmittelbare politische Zukunft der Tschechischen Republik? Darüber habe ich mit Robert Schuster, er ist Politikwissenschaftler am Tschechischen Institut für internationale Beziehungen und Mitarbeiter von Radio Prag, das folgende Gespräch geführt.
Robert, es haben sich ja nach den Kommunalwahlen und Senatswahlen, die am vergangenen Wochenende geschlagen wurden, sehr viele Parteien zum Sieger erklärt. Wie siehst du das? Wie beurteilst du den Ausgang der Wahl? Welche Partei kann von sich tatsächlich behaupten, diese Wahlen gewonnen zu haben, sowohl die Senatswahlen als auch die Kommunalwahlen?
Ja, es ist ein ziemlich interessantes Phänomen, denn schon nach der ersten Runde der Senatswahlen vom vorvergangenen Wochenende wusste man ja eigentlich nicht so recht, in welche Richtung die Tendenz geht. Also da hat ja einerseits die ODS stark zulegen können, ebenso auch die Sozialdemokraten, die stärkste Regierungspartei. Auf der anderen Seite aber kamen sehr viele unabhängige Kandidaten in die zweite und entscheidende Runde der Senatswahlen und man war halt gespannt, wie das jetzt ausfallen wird. Und es hat sich gezeigt, dass die zweite Runde dann eigentlich diese Entwicklung ja noch verstärkt hat. Das heißt, heute können sich eigentlich sowohl die beiden Großparteien, das heißt die rechtsliberale ODS als auch die Sozialdemokraten, als Sieger bezeichnen, ebenso aber auch die unabhängigen Kandidaten, wobei der Triumph der unabhängigen, der Partei ungebundenen Kandidaten natürlich noch dann durch dieses herausragende Ergebnis bei den Kommunalwahlen, wo die ja nicht mehr als 70% oder um die 70% der Stimme auf sich und Mandate auf sich vereinen konnten, eigentlich noch verstärkt wurde.
Die Tschechische Republik steht mindestens vor zwei größeren Weichenstellungen. Ich spreche konkret die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen an, weil das Mandat von Václav Havel im Jänner abläuft. Und dann gibt es auch noch den EU-Beitritt auszuhandeln. Wie beurteilst du die Auswirkungen der, vor allem der Senatswahlen, nehme ich an, auf diese zwei großen Brocken, die der tschechischen Politik in den nächsten Wochen und Monaten bevorstehen?
Also ich beginne vielleicht mit der zweiten Frage, also mit dieser EU, das ist diese ganze komplexe EU-Erweiterung, EU-Volksabstimmung, Abschluss der Beitrittsverhandlungen. Ich denke, da wird es keine direkten Auswirkungen haben, denn die Regierung ist da eigentlich wirklich kurz vorm Abschluss dieser Beitrittsverhandlungen, die eigentlich relativ gut bisher über die Bühne ging. Es gibt auch keine großen innenpolitischen Streitereien jetzt darüber, ob die Regierung jetzt bei der einen oder anderen Frage etwas mehr hätte zeigen sollen oder weniger nachgeben sollen und so weiter und so fort. Also ich denke, hier besteht relativer Konsens. Was die Volksabstimmung als solche angeht, die ja spätestens im Juni stattfinden soll, da wird es dann darauf ankommen, ob es die Regierung, also bestehend jetzt aus den Sozialdemokraten, Christdemokraten und der Freiheitsunion, also dieser Mitte-Links-Regierung, gelingen wird, die stärkste Oppositionspartei des Landes irgendwie mit ins Boot zu holen, mit einzubinden. Das ist die ODS, die rechtsliberale ODS, der immer wieder in den vergangenen Wochen und Monaten versucht hat, irgendwie sich euroskeptisch zu geben. Und falls es hier gelingen wird, dann ist, denke ich, die Volksabstimmung eigentlich nicht gefährdet, also was jetzt das positive Ergebnis bezüglich eines EU-Beitritts Tschechiens angeht. Was die Präsidentschaftswahl angeht, so kann man natürlich schon sagen, dass sich die Gewichtung oder die Gewichte zwischen den einzelnen bekannten Kandidaten, die es bislang gibt, schon doch recht eindeutig Richtung von jenen Kandidaten entwickelt haben, die allgemein als der kleinste gemeinsame Nenner bezeichnet werden. Das sind also Leute oder Persönlichkeiten wie zum Beispiel Otakar Motel, teilweise vielleicht auch Peter Bedard, das heißt Politiker, die eigentlich nirgendwo anecken, die eigentlich keine auch vielleicht klaren Konturen haben, die über einen auch relativ hohen Beliebtheitsgrad verfügen, schon seit vielen Jahren. Und das sind, denke ich, die Kandidaten, die dann letztendlich das Rennen unter sich ausmachen werden. Also klar ausgeprägte Persönlichkeiten wie Václav Klaus oder auch eventuell Miloš Zeman, falls er sich doch dazu entschließen sollte anzutreten, sind eigentlich trotz des guten Abschneidens der beiden Parteien, das heißt sowohl die Sozialdemokraten als auch der ODS, eigentlich, würde ich sagen, oder deren Chancen sind eigentlich etwas gesunken.
Letzteres liegt mit Sicherheit an der doch einigermaßen angespannten politischen Situation in Tschechien, denn die knappe Regierungsmehrheit im Abgeordnetenhaus von 101 zu 99 Stimmen eröffnet natürlich eine taktische Spielwiese, auf der jede Menge Raum bleibt für strategische Planspiele und parteipolitische Machtdemonstrationen. Robert Schuster hat es angesprochen. Die beiden Ex-Premiers, die die Geschicke des Landes in den 90er Jahren entscheidend geprägt haben, also der Sozialdemokrat Miloš Zeman und der ODS-Vorsitzende Václav Klaus, sind charakterlich stark ausgeprägte Persönlichkeiten, die eher polarisieren als integrativ wirken und daher nicht unbedingt die idealen Voraussetzungen für das Präsidentenamt mitbringen. Zu jenem charakterlichen Element kommt aber eben noch ein anderer Aspekt. Bei den prekären Mehrheitsverhältnissen im Parlament, dessen beide Kammern ja das Staatsoberhaupt wählen werden, wird wohl keine der beiden Großparteien einen Kandidaten der jeweils anderen Partei unterstützen. Greifen wir noch zwei weitere Schwerpunkte heraus, die im Zusammenhang mit den Senatswahlen innenpolitisch aufhorchen ließen. Da ist zum einen die Tatsache, dass nur ein einziger Kandidat bereits in Runde 1 die absolute Stimmenmehrheit errang und direkt in den Senat einzog. Es handelt sich dabei um Wladimir Zelensky, den Direktor des reichweiten Privatfernsehsenders TV Nova, der im Wahlkreis Znojmoznaim als unabhängiger Kandidat antrat. Zelensky galt aber stets als sehr umstrittener Kandidat, denn er wird gleich in mehreren Fällen strafrechtlich verfolgt, und zwar vor allem im Zusammenhang mit Gläubigerschädigung. Die Bedeutung seiner nunmehrigen parlamentarischen Immunität, die gegenwärtig den größten Anstoß erregt, wollte Zelensky allerdings nicht kommentieren. Das sei eine Frage für Juristen und die interessiere ihn am allerwenigsten, so Zelensky. Und noch einen interessanten Aspekt brachten die Senatswahlen ans Licht, nämlich eine zaghafte Annäherung zwischen der sozialdemokratischen ČSSD und der kommunistischen KSČM. Für die Stichwahl nämlich kam es in etlichen Regionen zu Wahlempfehlungen für den verbleibenden Kandidaten der jeweils anderen Partei. Dies freilich nur dort, wo man in der zweiten Runde nicht ohnehin gegeneinander antrat. Premier Spiller, der ebenfalls für ein linkes Votum plädiert hatte, was in manchen konkreten Fall eben nur kommunistisch heißen konnte, hat später relativiert. Eine historische Wende, wie sie die Kommunisten herbeizureden suchten, also eine Zusammenarbeit von ČSSD und KSČM auf breiterer Ebene, sei nicht in Sicht. Ob es sich hier tatsächlich nur um ein regional beschränktes Strohfeuer oder um einen klassischen politischen Versuchsballon gehandelt hat, das wird in Tschechien neben den Präsidentschaftswahlen und dem EU-Referendum zu den interessantesten politischen Themen des Jahres 2003 gehören. Damit ist unser heutiger Schauplatz am Ende angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Gerald Schubert.
Eine Zugfahrt von Prag nach Berlin, so könnte man denken, verläuft in der Regel reibungslos. Dass dem nicht immer so ist, erfahren Sie im folgenden Feuilleton von Celia Schultheiß.
Bahnhof Praha-Holešovice, Freitagnachmittag. Die Anzeigetafel verspricht diesmal eine pünktliche Abfahrt des Eurocities Vindobona nach Berlin. Vorausgesetzt, alles geht auch weiterhin planmäßig, besteht demnach die Aussicht, in etwa 5,5 Stunden am Ziel zu sein, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von beachtlichen 65 Stundenkilometern entspricht. Paradoxerweise reagieren dennoch Berliner Bekannte immer wieder positiv überrascht, wenn sie sich vergegenwärtigen, dass man mit dem Zug schneller in Prag als etwa in München ist. Unter scheinbar endlosen Lautsprecheransagen auf Tschechisch, Englisch und Deutsch fährt der EC Vindobona in Holešovice ein und setzt seine Fahrt über Usti und Děčín fort. Mit der Mehrsprachigkeit ist erst Schluss, als nach Bad Schandau das Team der Deutschen Bahn die Zugleitung übernimmt. Inzwischen hat Vindobona bereits beträchtliche Verspätung. Als sich die Weiterfahrt aufgrund eines, so die Durchsage, Personenschadens weiter verzögert und der Fahrplan bereits um 2 Stunden überzogen ist, sehe ich mich plötzlich von 2 Spaniern und mehreren Skandinaviern umringt. Sie hatten vor, in Berlin den Anschlussnachtzug nach Stockholm zu nehmen und rätseln nun, wie und vor allem wo sie jetzt die Nacht verbringen sollen. Ob ich Ihnen die soeben erfolgte Lautsprecherdurchsage übersetzen könnte? Darin hatte das DB-Personal den Fahrgästen auf Deutsch gleichsam beiläufig, aber korrekt mitgeteilt, dass Weiterreisende nach Schweden in Berlin Ostbahnhof aussteigen und sich beim Infopoint Hotelgutscheine für eine Übernachtung in Berlin abholen sollten. Meine Frage, warum diese nicht ganz unwesentliche Information in einem internationalen Zug nicht auch auf Englisch verbreitet würde, stieß beim Bahnpersonal auf betretene Ratlosigkeit. Dafür sei niemand im Zug ausgebildet, hieß es schließlich. Ein Eurocity unterwegs zwischen zwei europäischen Hauptstädten. Selbst wenn alles planmäßig und auf Englisch verlaufen wäre, 65 Stundenkilometer ist definitiv eine Geschwindigkeit, die mit dem sonstigen Tempo des EU-Erweiterungsprozesses nicht annähernd Schritt halten kann. Auf der anderen Seite, wenn zwischen Prag und Berlin nur noch schnelle, zuverlässige und vollklimatisierte Züge verkehrten, würde man sich dann überhaupt noch Gedanken darüber machen, wohin und warum man eigentlich unterwegs ist? Und wann hätte man dann noch Zeit und Muße, sich zu fragen, was wohl mit dem EU-Beitritt Tschechiens im Januar 2004 alles anders wird?
Derzeit läuft auf der Prager Burg eine Ausstellung eines der größten Designer unserer Zeit, des tschechischen Künstlers und Architekten Borsek Šípek. Er erhielt zahlreiche Preise für Architektur und Design und designte unter anderem für so bekannte Manufakturen wie Alessi, Moletti, Vitra, Neotu und Triad. Šípek, der seit 1999 wieder in Prag lebt, soll im heutigen Kultursalon vorgestellt werden. Sie hören einen Beitrag von Martina Čoke.
Borsek Šípek erlangte mit seinen Werken in den letzten 20 Jahren Weltruhm. Arbeiten von ihm finden sich unter anderem im Museum of Modern Art in New York, im Museum für dekorative Kunst in Paris und im Designmuseum London. Dabei ist Šípek nicht nur Architekt, Innenarchitekt und Designer. Man kann ihn mit Fug und Recht als Grenzgänger, vielmehr als Grenzüberschreiter, zwischen verschiedenen Kunstformen, Kulturen und Konventionen bezeichnen. Seine aktuelle Ausstellung trägt nicht umsonst den Titel Design Nomad. Und tatsächlich ist Šípek der Inbegriff des modernen Nomaden. Er selbst sieht sich als Nomaden im doppelten Sinn.
Ich bin ganz sicher Nomade. Ich bin einmal eigentlich durch mein Lebenslauf Nomad. Ich bin hier in Prag geboren, ich bin nach Deutschland übersiedelt, da studiert und dann nach Holland gegangen und ich habe englische Frau geheiratet und ich habe holländische Kinder und jetzt unterrichte ich in Österreich und bin am liebsten in Bangkok. Insofern bin ich eigentlich durch meine Art und Weise Nomad. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass ich tatsächlich durch verschiedene Bereiche im Design wandle, wenn man nennt. Es gibt Designer, die machen nur Möbel, oder es gibt Designer, die machen nur Porzellan oder nur Sanitär. Und ich wandle tatsächlich durch alle die Bereiche von Architektur bis zu Mode und das ist auch eine Art von Nomadismus, also eine doppelte Bedeutung.
Borsek Šípek wird 1949 in Prag geboren, wo er in den 60er Jahren Möbeldesign studiert. 1968, nach der Besetzung Prags, emigriert er nach Deutschland. Dort studiert er Architektur in Hamburg und im Anschluss daran Philosophie in Stuttgart. 1979 promoviert er in Delft in den Niederlanden. Durch das Ausbleiben von Architekturaufträgen verlegt er sich auf das Entwerfen von Glasobjekten und Möbeln. 1983 wird Šípek erstmals international bekannt mit einer anerkannten Erwähnung im Rahmen des Deutschen Architekturpreises für das Haus, das er für seine Schwester in Hamburg entwarf. Im selben Jahr zieht er nach Amsterdam, wo er sein Studio für Architektur und Formgebung eröffnet. In den 80er Jahren erfolgt auch sein Durchbruch als Designer. Šípeks Arbeiten ignorieren herkömmliche Designgrundsätze und bilden einen eigenen Stil. Häufig werden sie mit Begriffen wie Sinnlichkeit und Neobarock beschrieben. Letztere stammt von Šípek selbst, der diesen Ausdruck in den 80er Jahren einem Journalisten gegenüber als Beschreibung seines Stils erwähnte.
Ja, das Neobarock habe ich mir selbst verbrockt eigentlich, aber ich habe das damals ganz anders gemeint. Ich meinte im Prinzip, dass Barock ist nach der Renaissance gekommen. Renaissance eigentlich ein sehr strenger Stil und nicht nur Stil, aber Lebensweise, wo eigentlich das Leben, die Abbildung der Vorstellung des Lebens in dem Himmel war, alles sehr deutlich geregelt war. Dass dann Barock danach kam und eine Art von Befreiung war, dass Leute anfingen schmutzig zu sein und sich pudern und sie haben gelogen und gesoffen und auf einmal alles, was in der Renaissance absolut nicht möglich war, ist es in Bayern durchgebrochen. Und ich habe das verglichen eigentlich mit unserer Zeit in Ende des 20. Jahrhunderts, dass wir lange Zeit von Funktionalismus hatten, von eigentlich strengen, funktionsorientierten Sachen. Und da dachte ich, dass eigentlich die Umkehrung davon, die Befreiung genauso wichtig wäre, wie das damals. Und so war das gemeint. Und wenn man das so sieht, dann ist es eigentlich die Leichtigkeit, dass man das Leben nicht so ernst nimmt und dass man auch Freude am Leben haben kann.
Seine Vasen und Kronleuchter knospen, schlingen und winden sich und haben nicht selten erotische Komponenten, wie seine Glascollage Animus Anima. Würde man Schippeck mit Jazz-Terminologie beschreiben, dann ist er der Meister wilder, fantasievoller Improvisationen über die Themen Tisch, Vase und Stuhl, die sich weit von der ursprünglichen Form entfernen, ohne sie dabei je aus dem Auge zu verlieren. 1989 verleiht ihm der Amsterdamer Fonds für Kunst den Cole Young-Preis. Im Bericht für die Preisvergabe wird er als Formgeber der Emotionen beschrieben. In gewisser Weise lässt sich Schippeck als kongenialer Designer der 80er Jahre bezeichnen. Für viele ist der Name Schippeck synonym mit Glas, obwohl er mit weit mehr Materialien arbeitet, wie Holz, Marmor, Bronze und Metall. Doch am bekanntesten sind zweifellos seine Glasobjekte. Glas ist auch tatsächlich eines seiner Lieblingsmaterialien. Die meisten seiner Werke lässt er Nový Bor in einer Brennerei im Norden Tschechiens anfertigen, wo er sich auch gern selbst aufhält.
Ja, Glas ist ein fantastisches Material. Es sieht so aus, als ob ich nur Glas machen werde, weil ich sehr viel Glas gemacht habe, aber mich fasziniert vor allem das Leben in der Hütte, die Art und Weise, wie die Glasbläser arbeiten, weil das ist wie eine Ballettchoreografie im Prinzip. Und auch das Freundschaft, was da ist in der Hütte. Also ich bin unheimlich gern zwischen den Glasbläsern und wenn ich schon da bin, dann mache ich etwas mit denen zusammen.
In den 90er Jahren arbeitet Bożek Schippeck als Professor für Architektur in Prag. 1992 wird er darüber hinaus von Präsident Václav Havel zum Burgarchitekt ernannt. Die Prager Burg ist gleichzeitig historisches Bauwerk und Sitz des tschechischen Präsidenten. Auf die Frage, welches seiner vielen Rollen ihm die liebste sei, antwortet er:
Naja, die liebste ist schwer zu sagen. Ich mache das alles ganz gern und eigentlich am liebsten ist mir, dass ich eben sowas machen kann, dass ich mich nicht nur auf eine Seite davon nur spezialisieren muss, aber dass ich tatsächlich wechseln kann.
Dabei fühlt er sich immer wieder stark zu Asien hingezogen. So verbindet er in seiner Serie Confrontations typisch asiatische Objekte und Materialien mit böhmischem Glas und Kristall. Schippeck ist jedoch kein Einzelkämpfer. Immer wieder arbeitet er gern mit anderen zusammen. Erst unlängst kreierte er zum Beispiel gemeinsam mit dem französischen Floristen Christian Tortu Vasen. Diese Zusammenarbeit beschrieb er als spannend, da jeder selbst schon viel gemacht habe und es sich so fantastisch arbeiten lasse. Die Arbeit im Team hingegen mag er nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Ich arbeite sehr, sehr gerne im Team, aber ich arbeite ganz gerne in Teams, wo die Mehrheit der Argumente eigentlich der demokratische Stil ist, nicht die Mehrheit der Stimme. Also im Team, wo Anzahl der Leute entscheidet, ob es gut ist oder nicht, das mag ich nicht.
Was Schippeck bei seinen Entwürfen am meisten inspiriert, sind vor allem Lebensweisen von Menschen.
Eigentlich nicht so sehr Objekte, die ich sehe, sondern Lebensweisen. Aber ich sehe Objekte sowieso als unser Bestandteil, als lebende Wesen, die mit uns leben. Ich sehe Objekte nicht als Dinge, die wir beherrschen, sondern ich sehe sie auch als Dinge, die uns beeinflussen. Also wenn zum Beispiel eine Tasse gut gemacht ist, dann kann sie uns sehr stark beeinflussen, wie wir sie halten, wie wir damit umgehen. Da entstehen so Rituale durch Objekte, durch das Zusammenleben mit Objekten. Und das sind gerade die Sachen, die mich eigentlich inspirieren, um dafür zu gestalten.
1993 erhält Schippeck einen zweiten wichtigen niederländischen Preis, den Prinz-Bernhard-Fong-Preis für Architektur und angewandte Kunst. Das Preisgeld von 100.000 Gulden wird auf seinen ausdrücklichen Wunsch für die Restaurierung der Prager Burg verwendet. Er gestaltete den mittleren Eingangsbereich im zweiten Burghof, die Bildergalerie und das Präsidentenbüro. Die Türen im Eingangsbereich sind aus Glas und unter einem Baldachin aus patinierter Bronze, derselben patinierten Bronze, die das grünliche Dach des Veitsdom prägt, schwebt eine geflügelte Leopardin. Schippeck gibt der kolossalen Architektur der Prager Burg eine schwungvolle Fußnote. Er verändert sie nicht grundlegend, setzt jedoch einige Elemente dazwischen, die ihr mehr Leichtigkeit und einen unbeschwerten Anschluss ans 21. Jahrhundert vermitteln. Ob er nach der Ära Havel Burgarchitekt bleiben wird, sieht er eher skeptisch.
Wahrscheinlich überhaupt nicht. Prinzipiell nicht. Zweite Sache ist, es würde wahrscheinlich sehr stark davon abhängen, wer der Präsident ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, was ODS sich jetzt hier leistet mit Präsidentenwahl, kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn ein Kandidat der ODS Präsident wird, dass sie da mitarbeiten könnte.
Doch Schippeks Werke werden weiterhin präsent bleiben. Wer sich für seine Bauten in Prag interessiert, dem sei die Fußgängerbrücke über die Chodkova Ulica empfohlen und natürlich seine Designgalerie Arsenal. Arsenal befindet sich im Zentrum Prags, in der Nähe des Altstädter Rings, und bietet Objekte von Schippek zum Verkauf und zur Besichtigung an. Darin befindet sich auch ein von ihm gestaltetes thailändisch-japanisches Restaurant. Mit Arsenal hat sich Schippek einen Traum erfüllt. Die Ausstellung von Boris Schippek ist noch bis 23. November im alten Königspalast der Prager Burg zu sehen und ist täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mit dieser Information sind wir am Ende unseres heutigen Kultursalons angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Martina Czocke.
Und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende dieser Sendung angelangt. Im Namen aller, die Sie für Sie vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matkova. Auf Wiederhören. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a